Ian McEwan, Was wir wissen können. Aus dem Englischen von Bernhard Robben. Ein Diogenes-Hörbuch, gelesen von Eva Mattes und Johann von Bülow.
Es geht um jene Art menschlicher Wahrheit, schwebend zwischen Fiktion und Tatsache, wie sie ein Biograf erschaffen kann, wenn er die Lebensgeschichte eines anderen Menschen erzählt und sie dadurch ebenso zu seiner eigenen macht, gleich einer Freundschaft, wie zu einer öffentlichen, gleich einem Verrat. Sie fragt, was wir wissen können und was wir glauben können und letztlich, was wir lieben können. Richard Holmes, Dr. Johnson und Mr. Savage, 1993. Erster Teil. 1. Am 20. Mai 2119 nahm ich in Port Marlborough die Nachtfähre und erreichte am späten Nachmittag den kleinen Anlegesteg nahe Mind to Rock on the Sea, der zur Bodleian Snowdonia Bibliothek gehört. Es war ein warmer, ruhiger Frühlingstag und die Reise war glatt verlaufen, auch wenn es, wie jedermann weiß, eine Qual ist, in sitzender Haltung auf einer Holzbank zu schlafen. Ich folgte dem pittoresken Pfad 2 Meilen weit hinauf zu der von Wasser und Schwerkraft betriebenen Seilbahn. 4 weitere Bibliotheksnutzer schlossen sich mir an, und wir plauderten über dies und das, während wir in dem ächzenden, blank polierten Eichenwaggon 1000 Fuß hoch den Berg hinaufgefahren wurden. Ich aß in der Bibliothekskantine allein zu Abend und telefonierte anschließend mit Rose Church, meiner Freundin und Kollegin, um sie wissen zu lassen, dass ich wohlbehalten angekommen war. In dieser Nacht schlief ich gut in meiner Zelle. Anders als bei meinem ersten Aufenthalt machte es mir diesmal nichts aus, das Bad mit 7 weiteren Gästen zu teilen. Nach dem Frühstück führte mich Donald Drummond, einer der Assistenzarchivare, zu meiner Lesekabine. Sein Forschungsbereich schloss meinen Zeitraum ein, die Jahre 1990 bis 2030, weshalb er großes Interesse an meinem Thema zeigte, das unzutreffend sogenannte zweite unsterbliche Abendessen sowie Francis Blundys berühmtes verschollenes Gedicht »Ein Sonettenkranz für Vivian«. Es war nützlich, jemanden zu haben, der das eine oder andere aus dem Magazin holte, nur irritierte mich Drummonds wohlmeinende Art und auch seine Angewohnheit, mitten im Satz nach unbedeutenden Wörtern wie »von« oder »das« mit offenem Mund eine Pause einzulegen. Ich verdächtigte ihn, furchtbar schlau zu sein. Allzu oft redete er von seiner 14-jährigen Nichte, einem Mathe-Genie. Er stellte mir unzählige Fragen, was den Gedanken nahelegte, dass er selbst an einem Buch schrieb und dass ich mich übertrieben freundlich gab, um meine Abneigung zu kaschieren, machte alles nur noch schlimmer. Wie gewünscht brachte er mir aus dem Archiv die 12 Bände von Vivian Blundys Tagebüchern, die aus ungeklärten Gründen bei den Papieren ihres Gatten untergebracht waren, wie im Marsupium eines Beuteltiers. Kaum war ich allein, öffnete ich den luftdichten Ordner und wählte Band 5. Ich blätterte zur Seite 32. Ich musste mir die Stelle einfach nochmal ansehen. Zwischen Francis und mir ist alles geklärt. Ich bin hier zumeist glücklich. Soweit, so gut. Sie bezieht sich auf den tragischen Fall von Percy Green, ihrem ersten Mann, der an Alzheimer litt. Sie glaubte, dass Francis sie liebte, und obwohl beide nicht mehr jung waren, er sogar 10 Jahre älter, hatten sie ein annehmbares Sexleben, und es gab stets genug zu reden. Nirgendwo in ihren Tagebüchern bedauert sie, den großen Dichter geheiratet zu haben, auch wenn er viel Zeit in seinem Arbeitszimmer verbrachte. An einer Stelle schreibt sie: »Ich frage mich manchmal, ob es mir gefällt, ihn nicht zu mögen.« In Band 7 sind sie seit 9 Jahren verheiratet. Anfangs hat sie die Recherche für ihr 2. später aufgegebenes Buch bei Verstand gehalten. Als sie noch ihre Stelle in Oxford hatte, veröffentlichte sie eine akademische Biografie über den Dichter John Clare, eine Überarbeitung ihrer Dissertation. Sie unterrichtete gern. Jahre später sorgte ihre Situation bei Freunden für Verwunderung. Verschiedene Entscheidungen hatten nach und nach dazu geführt, dass sie am Rand eines kleinen Tals im ländlichen Gloucestershire in einer höhlenartigen Scheune wohnte, ohne bezahlte Arbeit, 6 Kilometer entfernt vom nächstgelegenen Dorf, zusammen mit 7000 Büchern. Sie selbst hätte niemals von sich geglaubt, dass sie einmal ihre Karriere, gar ihre Berufung aufgeben würde, um einem Genie zu Diensten zu sein. An einem frühen Nachmittag im Oktober 2014, durch den Baum vor meinem Fenster fuhr ein kräftiger Wind, saß Vivian Blundy in ihrem Arbeitszimmer, einer umgebauten alten Molkerei, ein wenig abseits der Scheune. Sie schrieb vermutlich eine Einkaufsliste für das Essen, das am nächsten Tag zu ihrem Geburtstag stattfinden sollte. Sie hatte 8 Freunde zum Abendessen eingeladen. Die Sitzordnung dürfte schon fertig gewesen sein. Später würden sie alle zuhören, wie ihr Mann ein neues, langes Gedicht vortrug. Sein Geburtstagsgeschenk. Einkaufen und Kochen empfand sie durchaus nicht als unter ihrer Würde. Sie war von Natur aus großzügig und machte anderen gern eine Freude. Ein gelungenes Essen aufzutragen und ein geordneter Haushalt verschafften ihr Befriedigung. Francis hatte sie nie gedrängt, seine Sekretärin zu werden oder ihre Karriere aufzugeben, auch wenn ihm dies sichtlich zugute kam. Bei jedem einzelnen Schritt hatte sie ihre Entscheidung aus nachvollziehbaren Gründen getroffen, die ihr heute allerdings schwächer als damals erschienen. Der Prozess hatte Jahre gedauert. Sie war einmal ein Don gewesen, eine Kandidatin für eine Professorenstelle, dann lehrte sie nur noch in Teilzeit. Später hielt sie gelegentlich Vorlesungen in einer amerikanischen Sommerakademie und arbeitete an ihrem 2. Buch, bis sie sich eingestand, dass daraus nichts werden würde. Es aufzugeben war eine Befreiung. Sie hatte stets das Gefühl gehabt, die Kontrolle zu haben. Im Rückblick aber überraschte es sie, wie sie sich selbst um ihren Ehrgeiz und ihr Gehalt gebracht hatte, um Status und Erfolge. Anfangs, weil sie sich um ihren ersten Mann gekümmert hatte, und später im Namen der Freiheit, aus Ernüchterung über die Universitätsverwaltung oder aus Begeisterung für die Lyrik von Francis Blundy. Dass ihre Tagebücher dem Nachlass des Dichters in der Bodleian Library in Oxford, später Snowdonia, zugeordnet worden waren, könnte aus Versehen geschehen oder dem Versäumnis geschuldet sein, rechtzeitig Vorsorge zu treffen. Vor langer Zeit hatte irgendein Bibliothekar den Nachlass des Ehepaars schließlich in separate Kisten eingeordnet und nebeneinander gestellt. Vivians sporadische und von Kummer geprägte Bemerkungen über ihren ersten Mann, Percy, einen Geigenbauer, den sie liebevoll gepflegt hatte und der nach einem unglücklichen Sturz gestorben war, habe ich sehr aufmerksam gelesen. Viele Einträge sind verblüffend banal und verraten weder dem Blundy-Gelehrten noch sonst jemandem, was sie doch vor allem über den Geburtstagsabend herausfinden wollen, nämlich Näheres über das berühmte, ihr gewidmete Gedicht und was mit dem Exemplar, dem einzigen Exemplar, geschehen war, mit Francis' Geschenk, das er ihr nach dem Vortrag überreicht hatte. Wir dürfen annehmen, dass sie an jenem Nachmittag mit ihrer Einkaufsliste 12 Kilometer weit zum Marktflecken Cirencester fuhr, um beim Metzger 5 vorbestellte, ungewöhnlich pralle Wachteln abzuholen. Sie würde sie später mit Schinkenspeck umwickeln und zusammen mit den Steinpilzen, die eine Freundin in den Buchenwäldern der Chiltern Hills gesammelt und zur Scheune gebracht hatte, in einer Kräuter-Rotweinsauce schmoren lassen. Außerdem kaufte sie 4 Kilo Ofenkartoffeln und beim selben Gemüsehändler auch 3 Köpfe Blumenkohl, deren Röschen sie in einer großen Paella-Pfanne mit Olivenöl, Knoblauch, kleingeschnittenen grünen Chilis, Sardellen, Kirschtomaten, schwarzem Pfeffer, Thymian und Semmelbröseln köcheln ließ. Das waren noch Zeiten. Auf dem Heimweg war die einspurige Landstraße von einem durch die Oktoberstürme herabgestürzten Eichenast versperrt.